so riesig, weil die auf der anderen Seite ist dann noch die Weihnachtsfeier von gestern drauf und die wollte ich dann nicht auswischen, weil das so schön ist da. Ich also da gelassen drum. Hier habe ich noch mal die Daten hingeschrieben, weil ich danach gefragt worden bin für den Sommer. Und wir stehen jetzt auf der Seite, wenn ich da recht sehe, 46 im Aristoteles. Nicht? Und wir haben ja schon gesagt, gegenüber so dem Lebensmäßigen beim Plato geht es jetzt hier wirklich das erste Mal um die Wissenschaft, auch in dieser Aufteilung, wo er dort ansetzt und sagt, es ist richtig, die Philosophie als Wissenschaft der Wahrheit zu nennen. Episteme, also das Wissen oder die Wissenschaft von der Wahrheit, das haben wir ja gesagt, dass im Griechischen da Wissen und Wissenschaft immer dasselbe Wort ist, während wir da unterscheiden. Sagt er, das Ziel der betrachtenden Wissenschaft, also der theoretischen, ist die Wahrheit. Das Ziel der praktischen ist das Werk, Ergon, das man Wissenschaft macht. Das ist ja diese berühmte Trennung in der Antike zwischen Praxis und Poiesis. Poiesis, ich mache was. Und das geht so lange, wie eben dieser Gegenstand im Fortschreiten ist. Und wenn der Gegenstand fertig ist, ist die Poiesis abgeschlossen. Wenn das Haus gebaut ist, ist es vorbei. Und demgegenüber gibt es die Praxis. Bei der Praxis wird nichts gebaut oder erstellt, sondern es wird eben das Beispiel des Aristoteles, das man hat, ist das Sehen. Der Vollzug selber hat seinen Zweck. Das ist schwer für uns, das heute nachzuvollziehen, weil man zeigen kann, dass in der Neuzeit eigentlich diese Unterscheidung von Theorie und Praxis, von Praxis und Poiesis verschwindet. Weil eigentlich die Praxis selber zur Poiesis wird. Wir sind eigentlich immer beim Herstellen, weil dieser Grundbegriff ist dann die Arbeit und bei der Arbeit kommt es immer auf Produkte an, die dabei herauskommen. Die Frage ist, wo taucht dann heute noch Praxis auf? Es gibt Leute, die sagen, das Fernsehen ist zum Beispiel heute auch ist eine Form von Praxis. Weil da wird ja nichts hergestellt, sondern die Leute gucken eben einfach. So wie also der Aristoteles es auch schon mit dem Gucken hatte, nur haben die eben nicht Fernsehen geguckt, sondern die Sterne angeschaut. Nicht? Das war dann die Theorie in der Form, wie dann in der Theologie gesagt wird, dass der Himmel in der Visio Beatifica besteht, im seligen Schauen. Aber da könnte man nochmal so eine Praxis haben, wo sich das im Schauen einfach von immer schaut eben und das ist es. Während sonst haben wir hier beim technischen Handeln, da ist eigentlich was wir da Praxis nennen, ist eigentlich immer Poiesis, es wird hergestellt. Was die Menschen interessiert, sind die Produkte, die dabei herauskommen, welcher Form auch immer. Und das ist natürlich eine ganz andere Sicht als bei den Griechen. Und sie sagen, natürlich brauchen wir da auch Produkte, aber das Eigentliche ist die Praxis. Und diese Praxis, die eigentlich dann in der Muse geschieht, ist ja auch interessant, dass dann das Wort für Muse, Schole, dann hinterher zum Wort für Schule wird, wo es auch wieder eher um die Herstellung geht, nämlich, dass da die Leute dann hinterher also ausgebildet sind. Also eine ganz merkwürdige Verschiebung, die dort eingetreten ist, spielt sicher auch mit einer Rolle, dass wir eben inzwischen Sklavenmaschinen haben, wo das nochmal anders auftaucht als in dieser Welt dort damals, wo eben die freien Männer nur Praxis trieben. Sie saßen da und machten Politik, redeten. Das ist ja die Hauptsache, die dann da geschah. Und so sagt er jetzt hier, es gibt also bei der praktischen Philosophie geht es um das Werk, das dabei herauskommt, aber die theoretische Wissenschaft, da geht es um die Wahrheit. Und wenn auch die Vertreter der handelnden Wissenschaft überlegen, wie sich etwas verhält, so betrachten sie doch nicht die Ursache in sich und an sich, sondern nur das Relative und das Zeitliche. Hier steht das Bezügliche und das Jetzt, nicht? Also das Zeitliche und das Relative, und das sind beide sekundäre Dinge, denn das Relative ist ja nicht es selbst, sondern das bezieht sich nur auf anderes. Es ist nicht seine eigene Wirklichkeit, und beim Zeitlichen ist es so, wie das später dann Hegel formulieren wird, ein Zeitliches ist, wenn es schon ist, ist eigentlich schon nicht mehr. Weil das Zeitliche hat ja keinen Ort. Das war ja der Punkt, wo bringe ich das unter, wenn ich also jetzt so einen Zahlenstrang mache. Wir hatten ja die Eliaden, die haben gesagt, diese Strecke besteht aus unendlich vielen Punkten und die kann man auch nie durchschreiten. Es gibt gar keine Bewegung, hieß das ja dann ganz scharf gesagt nochmal.
Und das hat der Aristoteles die Lösung gebracht und hat gesagt, es gibt nicht unendlich viele Punkte, sondern es ist ein Kontinuum. Ich kann es aber ins Unendliche teilen. Und dann definiert er Werden ja und Veränderung als die Wirklichkeit des Möglichen als eines solchen. Also sehen Sie schon, was ist das für ein merkwürdiger Begriff, wenn man eben an sich Bewegung und Zeitlichkeit nicht denken kann. Wenn ich hier, wie ich sage mit Hegel, wenn ich jetzt sage, bin mit Z angekommen, dann ist er nicht schon weg. So, dass es das eigentlich gar nicht gibt. Das Zeitliche ist immerfort entschwunden, die Vergangenheit ist nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht und die Gegenwart ist ein Strich und Strich ist nichts. Das ist das Problem, dass das eigentlich eher nichts ist als etwas. Und das erklärt dann, dass die antiken Leute sagen, es gibt gar keine Wissenschaft vom Veränderlichen. Was wir heute Naturwissenschaft nennen, in diesem Buch, was es gibt, sind nur ewige Wahrheiten. Wahrheit ist nur das, was immer wahr ist. Nicht, was nur jetzt wahr ist und das jetzt gibt es gar nicht. Deswegen, wann ist es denn, man hört das ja im Radio, ne? Wann ist es 4 Uhr? Vorher sagt der Sprecher, beim Gongschlag ist es 4 Uhr, dann kommt es und sagt, beim Gongschlag war es 4 Uhr. Ja, und wann ist 4 Uhr? Also dieses Problem, das Strich gar nichts ist. Wir dürfen jetzt nicht von unserem psychischen Jetzt ausgehen. Das ist ja ein gedehntes, das wir haben. Also jedes Lebewesen seine Zeit, wo man das auch machen kann. Man kann jemanden pieksen mit einer Nadel und wie schnell man miteinander piekst, dass man das nur als einen Pieks wahrnimmt statt zwei, dann ist man so irgendwie an unserem Jetzt dran. Nicht? Aber dieses Jetzt, das psychische Jetzt, ist natürlich breiter als dieses Strich-Jetzt, das es überhaupt nicht gibt. Und das muss man jetzt mithören, wenn er hier sagt, die praktischen Wissenschaften, die haben es also mit dem zu tun, was sich ändert, was dahergestellt wird. Und deswegen, die fragen zwar auch, wie sich die Dinge verhalten, aber das ist alles relativ und zeitlich und ist damit schon nicht mehr wahr. Man kann erst wieder wahre Sätze sagen, wenn man über die Vergangenheit redet. Und deswegen ja diese berühmte Definition vom Aristoteles über das Wesen, to ti en einai, was es war zu sein. Und Hegel macht dann aufmerksam, dass unser Wort Wesen auch von gewesen kommt. Man ist, und das Ist geht aber schnell vorbei, das Gewesensein bleibt, aber natürlich um den Preis, dass es nicht mehr ist, sondern eben gewesen ist. Unveränderlich, diese Spannung, die da drin steckt, sagt er. Wir aber, sagt er jetzt, von der ersten Philosophie, wir wissen um das Wahre, alle wissen wir nicht ohne die Ursache. Man weiß das Wahre nur, wenn man auch das Warum mit weiß. Das ist genau der Wissenschaftsbegriff von Wissen, den er hier hat. Wenn ich mal sage, Wissen an sich muss nicht aus Ursachen kommen. Wissen heißt, so ist ja meine Definition, dass ich sagen kann, wie es ist. Aber die sagen hier, gewusst ist, wenn ich die Ursachen mit weiß, und dann ist es nur ein Schritt zu sagen, Wissen ist nur, wo ich es beweisen kann. Der erste Gedanke ist, Wissen ist nur, wo ich die Ursachen mit weiß, das gewusst warum. Und wenn ich die Ursache weiß, kann ich sie auch darlegen. Meinen die, was nicht so einfach folgt. Denn auch wenn ich die Ursache weiß, ist noch die Frage, ob ich sie dem anderen damit als Beweis vorlegen kann. So wie beim Gericht auch, Recht haben ist das eine, Recht bekommen ist ein anderes. Und so gilt das hier auch mit dem Beweisen können. So, und die Ursache, worum es jetzt geht, das Wahre sagt jetzt, ein Einzelnes ist aber am meisten es selbst gegenüber den anderen Dingen. Wenn es dann nochmal mit demselben Wort auch bei anderen Dingen vorkommt, das ist ein sehr schwer verständlicher Satz, man kann das in jeder deutschen Version, liest sich ein bisschen anders, es wird deutlicher, wenn Sie die Erklärung lesen, die dahinter kommt. Also das Feuer ist das Wärmste und es ist zugleich die Ursache für die Wärme auch anderer Dinge. Aber bei den anderen Dingen gehört die Wärme nicht zum Wesen, sondern wenn die eben am Ofen liegen, werden sie warm. Wenn man das Buch auf die Heizung legt, ist es hinterher warm. Und sagte, bei allem muss ich, die eigentliche Wärme ist ein substanzielles in sich. Und das ist das Feuer. Also das Feuer ist die Wärme schlechthin. Und dank der Wärme des Feuers gibt es dann Wärme auch woanders. Und dann ist klar, worum geht es jetzt in der ersten Philosophie? Ich muss diese Einzeldinge aufsuchen, die sein Lehrer Platon genannt hatte, dieses Auto, das, die Schönheit selbst.
die Größe selbst, also diese Idee, die muss ich eigentlich finden. Und die verlegt jetzt ja der Aristoteles aus dem Ideenhimmel, wie immer, was immer das sein mag, in die Dinge hinein und sagt, Wärme, Inbegriff der Wärme ist das Feuer selber. Und von diesem Feuer her kann dann eben die Wärme auch in anderen Dingen sein. Und wo ich es wirklich erkenne, ist natürlich in sich. Ich darf nicht das Wesen der Wärme suchen in einem zufällig warmen Gegenstand, sondern ich muss die eigentliche Wärme finden, um dann sagen zu können, was Wärme ist, also das Feuer. Und das ist ja jetzt wichtig für ihn, dass er sagt, ich muss also das eigentliche Sein oder Seiende suchen. Das ist ein aristotelischer Grundsatz, ich muss das Wesen von etwas immer in der Vollform finden. Also ich kann nicht beim Kind gucken, was ein Mensch ist, sondern ich muss beim Erwachsenen gucken. Und dann kann ich von dort her auch diese Vorformen bis hin zum Embryo zuordnen, aber ich kann nicht an diesen Frühformen ablesen, was der Mensch ist. Und da muss ich von der Vollform ausgehen. Auch das macht heute die Wissenschaft oder jedenfalls so der Allgemeingeist heute eher anders. Die suchen eigentlich immer die Grenzfälle heute raus, was ganz merkwürdig ist. Wenn Sie heute ein Buch lesen zur Sexualität, dann geht das immer mit Transsexualität und solchen Sachen los. Anstatt erstmal ganz klar von dem, was jetzt ein Mann ist oder was eine Frau ist. Oder wenn Sie das Leben lesen, dann gehen die auch so an diese Punkte. Wie ist es? Sind Viren lebendig oder sind die nicht lebendig oder so? Weil die ja nicht alleine leben können. Klassisch hat man gesagt, ich gehe aus von einem Stein und von einer Kuh und dann ist klar. Das eine ist nicht lebendig und das andere ist lebendig. Und rede hinterher über die Grenzfälle. Das war Aristoteles. Und sagt, ich muss also die Vollform nehmen, um von dort her ablesen zu können, was etwas ist. Also ich muss aufs Feuer eingehen, wenn ich mich über Wärme verdeutlichen will. Das sagt er hier. Ich muss also ein in sich existierendes Seiendes nehmen, nicht bloß eine Idee, sondern eine reale Sache, das ist der Unterschied zu Platon, in der aber die Wirklichkeit, um die es geht, an sich selbst da ist. Feuer kann gar nicht anders als heiß sein. Man kann das Feuer ausmachen, aber ich kann nicht Feuer haben und das ist kalt. Aber bei anderen Dingen, die nur von außen gewärmt werden, da kann auch die Wärme verschwinden. Und dann ist es nur ein Zustand. Und deswegen sagt er, da ist es nur ein Ausdrucksgleiches. Synonym steht da im Griechischen. Dass man dann von Wärme dort reden kann. Also, demnach ist auch das im höchsten Grad Wahre für das Spätere die Ursache seines Wahrseins. Also so wie die Dinge warm sind durch das Feuer, so sind Dinge wahr, das heißt erkennbar und aufschlussbar von der eigentlichen Helligkeit des Wahren selbst her. Und deshalb müssen die Prinzipien des ewig Seienden, die in höchstem Grad wahren sein. Diese nämlich sind nicht nur bisweilen wahr und es gibt keine Ursache für ihr Sein, sondern sie sind die Ursachen, dass anderes ist. Ich sehe selbst nicht, das warme Buch ist die Ursache für das Feuer, sondern es geht nur andersrum. Und deswegen muss ich also, wenn ich das eigentliche, die erste Philosophie, muss bei den Prinzipien ansetzen. Und daher haben sie dann diese Doppelspannung, auf der Heidegger dann immer herumreitet mit der Ontotheologie. Sie sagt, ich habe einerseits die Strukturen des Seienden, die in allen vorkommen, die Kategorien und dergleichen. Und dann habe ich nochmal das höchste Seiende, das dann mit diesem Wort aus dem Religionen genommen wird, das Göttliche heißt, Theon. Und dann gibt es also diese beiden Dinge, die bedacht werden. Einmal diese Gesamtstruktur der Wirklichkeit, die Grundmuster, die Grundparameter und auf der anderen Seite das Wovon her von allem. Das dann die Theologie eben ist. Als der Grund von allem, das hier aufgesucht wird. Das Prinzip. So verhält sich also jedes Ding so zur Wahrheit, wie es sich zum Sein verhält. Das sind dann die berühmten Transzendentalien, wo es dann später heißen wird im Lateinischen omne ens est verum. Also alles, insofern es Sein hat, ist auch wahr. Das ist die Grundbestimmung erstmal von wahr. Wahr ist also hier nicht eine Eigenschaft von Sätzen, sondern wahr ist hier erstmal Eigenschaft des Seienden und heißt erkennbar. Es ist grundsätzlich erkennbar. Gegen Positionen, die sagen, nein, die Welt ist chaotisch oder durcheinander. Nein, grundsätzlich ist alles erkennbar, grundsätzlich ist alles wollbar, grundsätzlich ist alles eins. Das sind die sogenannten Transzendentalien, die allem Sein zukommen. Und je mehr Wirklichkeit und Sein etwas hat, desto wahrer ist es auch. Und je ranghöher etwas ist, desto verstehbarer ist es. Also nichts ist so verstehbar und so erkennbar wie Gott. Das Problem ist nur, dass wir das nicht erkennen können. Das liegt aber an uns. Und da fällt, das sind die Texte, die hier gleich nach diesem Text kommen, in der Metaphysik, wo dann dieser berühmte Satz folgt, dass er sagt, wir haben einen Sinn für das eigentlich Wahre, so wie eben die Eulen, die Nachtvögel, sagt er, die Nycterides, ob das jetzt Eulen oder Fledermäuse sind, wissen wir nicht, wie die Augen für das Sonnenlicht haben, nämlich gar nicht. Also das Göttliche ist das Erkennbarste, was es gibt, weil es die höchste Wirklichkeit hat. Das Bild, was dann durch die Jahrhunderte benutzt wird, ist immer die Sonne. Die ist das Hellste. Im Licht der Sonne können wir alles sehen, aber wir können nicht in die Sonne gucken, gehen uns die Augen kaputt. Im Licht der Sonne sieht man alles, aber die Sonne ist zu hell. Also wir sehen die Sonne nicht deswegen nicht, weil sie dunkel ist, sondern wir sehen sie deswegen nicht, weil sie zu hell ist. Es ist also nicht so, dass je höher etwas ist, es desto geheimnisvoller wird im Sinn von unerkennbar oder so, sondern desto rationaler wird es, wenn man so sagen will, desto vernünftiger. Mit einem Wort, desto wahrer, desto heller. Aber eben nicht für uns. Trotzdem, so wenig wir davon erkennen können, das Wenige, was wir da so erkennen, ist erfüllender als das, was wir unmittelbar erkennen. Was ist unser unmittelbarer Erkenntnisgegenstand? Von Aristoteles her durch die ganze Scholastik, das Was es ist der Dinge. Das ist der uns zugeordnete Erkenntnisgegenstand. Also wir haben zu tun mit unseren Sinnen. Wir kommen zur Wirklichkeit nur durch die Sinne, das Sichtbare, die Phänomene, wird man später sagen. Und jetzt ist das Besondere der geistigen Erfahrung, dass ich an diesem einzelnen, zeithaft, örtlich bestimmten, konkreten Punkt zugleich das Was erkenne. Unsere geistige Kenntnis ist Was-Erkenntnis. Also, wenn jemand sich verliebt, lernt als Mensch kennen, was Liebe oder Freundschaft ist. Und wenn er dann Verrat erlebt oder Betrug oder Untreue, dann begegnet ihm jetzt nicht bloß dieses schmerzliche Ereignis, sondern er erkennt, was Verrat überhaupt ist. Also dieses Quod quid est, das, was etwas ist, das ist der uns eigentlich zugeordnete Erkenntnisgegenstand. Wir kennen also das Geistige im Materiellen und das schon als Babys. Von selber. Von Anfang an begegnet uns also in der Fürsorge der Mutter, die uns da versorgt oder so, zugleich das Wohlwollen. Diese merkwürdige Sache, dass wir da das erkennen, was dann die Rana-Festschrift damals hieß, Geist in Welt. Dass wir das unmittelbar also erfahren und erkennen. Das Geistige, das was etwas ist, das erkennen wir an dem einzelsinnhaften Ding. Man hat eben mit einem Hund Waldi zu tun und begreift, was Lebewesen überhaupt ist. Das ist unser Objektum Proportionatum, wie die Alten gesagt haben, das uns zugeordnete Erkenntnisgegenstand, das was etwas ist. Und dazu gehört, weil Gott nicht unmittelbar erscheint, gehört er nicht dazu, sondern da haben wir eben die Augen wie die Eulen für die Sonne, aber trotzdem sagt der Aristoteles, das bisschen, was wir davon sehen, ist erfüllender als unsere Erkenntnisse hinsichtlich des uns zugeordneten Objekts, Bereichs, nämlich eben dem, was es ist, der Dinge. Später wird man dann sagen, das, was es ist, der Dinge, können wir gar nicht erkennen, weil alles nämlich von Gott geschaffen ist und Gott ist unerkennbar und darum sind auch seine Geschöpfe unerkennbar. Und dann heißt es bei Thomas von Aquin, das Wesen einer Mücke ist uns unzugänglich. Wir beschreiben diese ganzen Viecher und Pflanzen nur von außen. Nach irgendwelchen äußeren Merkmalen, die nichts über das Wesen sagen, nennen wir zum Beispiel Kerbtiere, nennen wir die, weil die eine Wespentaille haben. Ne? Das ist ja nicht gerade sehr tiefsinnig. Ne? Aber was anderes haben wir nicht. Oder wir haben Korbblütler oder irgend sowas. Also von irgendwie von außen her benennen wir die Dinge, weil wir die Wesenheiten der Dinge uns unbekannt sind. Sodass es dann später Leute geben wird, bei Aristoteles nicht, weil er sagt, Wissenschaft ist ja nur vom Allgemeinen. Marx wird dann sagen und knüpft damit wieder an bei, wie heißt er denn in der Renaissance noch, da hat schon einer gesagt, die Geschichte ist das einzige Wissenschaft, die wir haben, denn Geschichte machen wir, während die Natur hat Gott gemacht. Natürlich stimmt das nicht, dass wir Geschichte machen. Geschichte erleben heißt immer, man will was und es kommt was anderes raus. Weil nämlich aufgrund der Zusammenarbeit mit den anderen es immer was anderes ergibt. Geschichte wird nicht gemacht, sondern die wird immer erlitten. Natürlich wird auch was getan, aber nochmal, es kommt immer was anderes raus, als was man macht, wenn man selber was in Bewegung setzt und dann geschieht ein Prozess des Miteinanders und das ist dann mit den ganzen Vektoren und da kommt immer was anderes raus, das ist völlig klar. Also, das ist also sein Grund, dieses Suchen der ersten Prinzipien, von woher dann alles verständlich wird. Und das setzt er jetzt, geht er jetzt auch weiter, wo er das dann zeigt. Es gibt also eine Wissenschaft, die das Seiende, insofern es seiend ist, betrachtet. Und das, was ihm zukommt. Bitte, dass Sie seiend nicht mit wirklich verwechseln. Zum Sein gehört auch das Mögliche. Dem Sein steht nur gegenüber das Nichts. Und das Nichts ist nun wirklich nichts, deswegen muss man das besser kleinschreiben als groß. Das Nichts ist kein schwarzes Loch oder so, sondern Ratziputz nichts. Und alles andere ist Sein. Mögliches und Wirkliches. Absolutes und Relatives. Aber auch das Mögliche ist Sein. Nur ist das Mögliche ein schwächeres Sein, deswegen ist es auch weniger erkennbar als das Wirkliche. Denn nochmal, je mehr Sein, desto erkennbarer. Prinzipiell in sich. Dass dieser Erkenntnisoptimismus, der hier drinsteckt und dieses unglaubliche Material, was dieser Aristoteles da zusammengesammelt hat, das ist wirklich schon erstaunlich. Also es gibt eine Wissenschaft, die das Seiende, insofern es seiend ist, nicht insofern es ausgedehnt ist, insofern es werdend ist, insofern es lebendig ist, sondern einfach insofern es seiend ist. Und was ihm dazu kommt, dies ist aber mit keiner der sogenannten Einzelwissenschaften identisch. Denn keine der anderen Wissenschaften betrachtet allgemein das Seiende, insofern es seiend ist, sondern indem sie sich einen Teil vom Seienden herausschneiden, betrachten sie diesen hinsichtlich seines Akzidents, also seines Wie-Seins. Akzidents ist dasselbe Wort wie im Griechischen, auch Symbepekos, das Zufallende, das, was eben nicht wesentlich da sein muss, sondern sind die wechselnden Wie-Zustände, die da hineingehören. Und die werden in Einzelwissenschaften betrachtet, wobei dann die Gefahr ist, dass die Wissenschaftler das vergessen. Da meinen die Biologen, sie hätten das ganze Phänomen. Dabei gucken sie alles nur an, insofern es jetzt, ja was, eben lebendiges Stoffwechsel hat und sich reproduziert oder so. Oder die Physiker gucken alles an nach der Messbarkeit, die dort gegeben ist. So wie etwa die mathematischen Wissenschaften das tun. Da wir aber die Prinzipien und die höchsten Ursachen suchen, so ist es klar, dass diese Ursachen einer an sich existierenden Natur sein müssen. Natur, Physis, nicht? Das Aufblühen. Natura im Lateinischen. Natur hat man dann definiert, nicht die Physis so im Ganzen, das ist Sein im Ganzen, sondern Natur später als das Wesen, insofern es Prinzip der inneren Dynamik ist. Das ist Natur. So von Nasi geboren werden. Also ich brauche ein in sich existierendes, nicht bloß ein Wie, eine Zuständigkeit, wie wir in dem ersten Text gesehen haben. Ich muss das Feuer haben und nicht irgendwas Warmes. Und so muss ich also hier erreichen, dass die eigentliche, das Sein selber, das muss ich finden. Wenn nun diejenigen, die die Elemente der Dinge suchten, eben diese Prinzipien suchten, so waren notwendigerweise auch die Elemente nicht Elemente des Seienden in akzidentellem Sinne, sondern des Seienden insofern es seiend ist. Also müssen wir die ersten Ursachen des Seienden insofern es seiend ist erfassen. Und dieses Erste, das Wovon her von allem, dafür hat man dann aus der Geschichte dieses Wort göttlich genommen. Und das war in den Religionen schon da, diese oberste Wirklichkeit, eben Gott. Und das wird dann hier übernommen, dann dieses Urprinzip von allem, das ist eben dann das Göttliche oder Gott. Und das muss gesucht werden, weil es von dort her stimmt. Das ist jetzt das Merkwürdige mit dem Begriff Sein. Nicht? Normalerweise gilt ja von Begriffen, das hatten wir schon mal angesprochen, die muss man unterscheiden zwischen Intention und Extension. Bitte Intention mit S, nicht mit T. Intention mit T heißt die Gerichtetheit auf. Das, was man meint. Das Intendierte ist das Angezielte. Das meine ich jetzt nicht, sondern ich rede von Intention mit S. Und Extension auch mit S. Das, man könnte Extension übersetzen mit wörtlich heißt es die Ausgedehntheit. Also das bezeichnet die Menge des Bezeichneten. Und Intention ist die Bedeutung von etwas. Das, was etwas ist. Und jetzt folgt dieses simple logische Gesetz: je größer die Extension, desto geringer die Intention. Je größer die Intention, desto kleiner die Extension. Im Beispiel, wenn ich sage Druckwerk, dann fällt eben von der Bibel bis zum Fleischerblatt alles darunter, was irgendwie gedruckt ist. Und ich weiß es nicht, was es ist. Wenn ich sage Fachbuch, weiß ich mehr über die Bedeutung, worum es geht, aber das bezieht sich auf weniger Gegenstände, als wenn ich einfach sage Druckwerk. Also je gefüllter ein Begriff ist, je mehr an Intention, desto geringer ist die Extension. Je größer die Extension, desto leerer wird der Begriff. So, und was machen wir jetzt mit dem Sein? Sein ist der Begriff der größten Extension. Denn alles gehört zum Sein, alles Wirkliche und alles Mögliche. Einen weiteren Begriff gibt es gar nicht. Dann müsste man sagen, der hat also dann überhaupt keinen Inhalt. Und das ist das, was Hegel auch sagt, das ist der berühmte Schritt dann in der Logik, wo er sagt, das Sein schlägt um ins Nichts und das Nichts schlägt um ins Sein. Denn wenn ich einfach Sein sage und meine weder möglich noch wirklich noch Mensch sein noch Tier sein noch sonst was, sondern nur Sein, sagt, dann ist er so gut wie nichts und schlägt ins Nichts um. Weil er nur vom Was her denkt. Die Tradition sagt das anders. Die sagt, alles, womit ich den Begriff Sein füllen kann, ist selber was Seiendes. Sodass also Sein, sagt dann auch Thomas, gar kein Begriff ist, sondern er sagt, es ist eher eine Meinung, ein Zielen auf. Da ist die Extension und die Intention das Größte. Denn alles, was ist, gehört der Extension nach zum Sein. Und alle Gehaltlichkeit gehört auch zum Sein. Was heißt das aber jetzt? Und das haben wir im nächsten Abschnitt. Da kommt jetzt dieser berühmte Satz, den Heidegger so oft zitiert hat, weil er da so einen Aufsatz von Brentano geschenkt gekriegt hat, von seinem damaligen geistigen Würde, der dann später der Bischof in Freiburg war, vom Gröber, dass to on polachos legetai, das Sein wird auf verschiedenste Weise in vielfachen Bedeutungen gesagt. Das haben Sie da jetzt im nächsten Text auf der Seite 47, dieser berühmte Text. Also man spricht vom Seienden in vielfachen Bedeutungen, aber stets im Hinblick auf eins und auf eine Natur. Das ist die berühmte Analogie. Also er sagt, ich nehme das eine Wort Sein und das hat ein selbiges, aber dieses selbige ist nicht das gleiche. Denn ein Stein ist anders als eine Pflanze und ein Tier ist nochmal anders und der Mensch ist nochmal anders. Wir nennen das aber alles Sein. Das ist ganz wichtig. Heidegger hatte eine Phase, wo er dann das Wort Sein nicht verwendet hat oder das nur so durchgekreuzt hat und hat dann gesagt, die Welt weltet und der Tisch tischt oder so, um hier deutlich zu machen, dass ich hier nicht so einen leeren Allgemeinbegriff habe. Alles vor diesem Hintergrund, dass in der Neuzeit durch die Wissenschaften diese Analogie, von der hier die Rede ist, verschwunden ist. Und wenn Sie, ich denke, Sie denken das auch so, das denken wir eigentlich alle, ehe wir uns dann wieder zur Ordnung rufen, wir denken bei Sein eigentlich an die simple Sache, dass etwas vorhanden ist. Da gibt es keine Gerade. Entweder etwas ist da oder es ist nicht da. Und das ist dann univog, wie der Fachausdruck heißt. Es ist eindeutig, ganz klar bestimmt, es ist vorhanden. Ob das Gott ist oder eine Mücke, spielt keine Rolle. Es ist vorhanden. Es ist nicht nicht. So müsste man sagen, es ist nicht nicht. Aber das ist überhaupt nicht das, was Aristoteles hier sagen will. Er will dann sein, ist diese unglaubliche Fülle, sodass das in verschiedenen Bedeutungen ausgedrückt wird. Und dann kommt gleich das Beispiel, was dann klassisch geworden ist. So wie alles Gesunde auch nochmal heißt, was sich auf Gesundheit bezieht. Das war mir das Beispiel. Also gesund nenne ich einen gesunden Menschen. Gesund nenne ich dessen Organismus. Gesund nenne ich seine Gesichtsfarbe. Gesund nennt man die Farbe von dem Urin. Das war ja das, was sie damals immer untersuchen. Das war immer das Beispiel in der Logik, in der Metaphysik. Weil, wenn der Arzt den Urin anschaut und sagt, das ist von einem gesunden Menschen, dann kann man sagen, der ist auch gesund. Gesund ist die Nahrung oder die Lebensform. Sie sehen, es wird immer das Wort gesund verwendet, weil das gehört alles irgendwie zusammen. Es ist irgendwie was Selbes, aber es ist zugleich auch massiv verschieden. Und so muss man auch mit dem Sein umgehen. Sein im Fall auf einen Tisch, der möglich ist oder der wirklich ist. Der gedachte Tisch oder der wirkliche Tisch. Das Sein im Blick jetzt auf einen Menschen, der Selbstbewusstsein hat. Also deswegen, das ist wirklich eine ganz fundamentale Sache hier zu sagen, ich muss Sein etwas Selbes in dieser ganzen Differenz der Verschiedenheiten denken. Hauptunterschied ist wahrscheinlich der zwischen wirklich und möglich. Zweiter Hauptunterschied ist der zwischen etwas, was in sich steht, Substanz, Hypostasis, das Ding, das Todity, der Tisch, und jetzt bloß das Gewicht des Tisches. Aber das Gewicht des Tisches ist auch, natürlich ist das weg, wenn der Tisch weg ist. Das gibt es nicht für sich. Aber es ist eine eigene Wirklichkeit. Alles heißt Sein, aber jedes auf eine andere Weise. Und dafür wird dann der Ausdruck analog angewendet, wörtlich heißt das, gemäß dem Logos. Man könnte also mit sinngemäß übersetzen. Ich übersetze es am liebsten mit entsprechend. Die Tradition übersetzt es leider mit ähnlich. Warum leider? Wenn ich sage ähnlich, dann fange ich an nachzudenken und sage, wie definiere ich ähnlich als ein Zugleich von gleich und ungleich. Wenn etwas ähnlich ist, ist da was Gleiches drin, aber es ist nicht ganz gleich, dann würde ich es nicht ähnlich nennen, sondern gleich. Also sage ich, der Kern von Ähnlichkeit ist Gleichheit. Und jetzt denke ich über Gleichheit nach, dann steckt da drin Selbigkeit und Nichtselbigkeit. Und dann sage ich, der Kern von Analogie ist eigentlich Eindeutigkeit. Und das ist genau der Schritt, den nach Thomas dann Dunscotus macht und sagt, der Seinsbegriff, den muss ich ordentlich vernünftig definieren, nicht so verwaschen da rum, mal so und mal so, das muss präzise werden. Und dann heißt eben Sein möglich sein können. Und dann wird die Metaphysik zu einer Lehre von dem Begriff Sein. Und wenn Sie jetzt Sein univok fassen, können Sie nicht mehr den Unterschied von Gott und Welt ausdrücken. Entweder verwenden Sie dann das Wort Sein hier für die weltlichen Dinge und dann ist Gott nicht da, oder Sie verwenden das für Gott und dann sind wir nicht da. Aber zu sagen, Gott ist und ist ein Ens a se, etwas von sich her, und wir sind ein Ens ab alio, weil wir nicht aus uns sind, sondern getragen von wem anders, aber beide sind wir Ens. Aber dieses Sein ist natürlich ein ganz verschiedenes Sein, ob ich jemand bin, der aus sich heraus lebt und existiert als Grund seiner selbst, oder ob jemand auch nicht sein kann, sondern nur aufgrund des freien Entschlusses eines anderen, ist natürlich ganz massiv. Aber wir sagen, so verschieden das ist, und dann hat das vierte Lateranprinzip gesagt, die Unähnlichkeit ist immer noch mal größer als die Ähnlichkeit. Was in meinen Augen ein Unfug ist. Wenn die Unähnlichkeit größer ist als die Ähnlichkeit, redet kein Mensch mehr von Ähnlichkeit. Und dann hört die Analogie auf und dann sagt man, kann man nicht mehr verreden. Weil von diesem Exaktheitsblick her, das ja als unsauberes Denken gilt. Im 20. Jahrhundert hat man sein Fuzzy Thinking genannt, nicht? Dieses faserig Denken. Und sagt, nee, wir müssen doch da eine Präzision reinkriegen. Nee, es geht gerade darum, dass es keine Präzision drin ist, dass ich das nicht so abgrenzen kann, sondern dass hier die Selbigkeit, nämlich Seinswirklichkeit, auf wesentlich andere Weise jeweils verwirklicht ist. Und das andere sind schon Abstraktionen, die unser Verstand macht, dass er die Dinge fixiert. Und an sich müsste man es mit der Analogie so weit treiben, dass die überall drin sitzt. Mein Beispiel war mal, dass die Kinder das ja auch merken. Wenn man den Kindern zum Beispiel das Teilen beibringen will an Gegenständen und tut da drei Äpfel hin und sagt, verteile die jetzt, und der eine ist so rotbackig und groß und schön, der zweite ist schrumpelig und im dritten sitzen die Würmer drin,
dann weiß schon ein Kind, dass ich das nicht einfach auf die drei Äpfel so verteilen kann, jedem einen Apfel, sondern muss ich schon jeden Apfel dritteln, damit jeder von jedem Apfelstück was kriegt, nicht? Während wenn ich die abstrakten Zahlen nehme, 3 durch 3, da ist nichts drin. Aber in der Wirklichkeit ist alles analog. Einer der fundamentalsten Unterschiede ist jetzt zwischen den Geschlechtern. Natürlich ist ein Mann ein Mensch und ein Frauenmensch. Das sind beide Menschen, aber ich kann nicht sagen, da gibt es in der Mitte so einen Kern Mensch und dann klebt außenrum das Mann oder Frau sein. So, man ist durch und durch Mann oder Frau. Wobei das nicht heißt nur männlich, denn natürlich hat der Mann wieder weibliche Seiten und die Frau männliche Seiten. Aber jedenfalls ist das ein fundamentaler, analoger Begriff. Wird aber in der Philosophie nicht reflektiert. Sondern sagt man, Mensch ist ein univoker Begriff. Alle Menschen sind auf dieselben Weise Mensch. Und vernachlässigt das andere. Was aber wirklich ein analoger Begriff ist, ist der Begriff Lebewesen. Und dann haben Sie ja diese merkwürdige Sache, wenn Sie hier Lebewesen hinschreiben, also Animal, dann hat das unter sich 2 Gruppen. Und wenn Sie die jetzt auf, das ist die Gattung hier, das Genus. Und wenn Sie jetzt hier zur Spezies gehen, zur Art, dann haben Sie hier ein Animal Rationale und ein Animal Non-Rationale. Das ist auf der Ebene ein kontradiktorischer Widerspruch. Entweder rational oder nicht irrational, auf der Ebene drüber fallen die zusammen. Daher kann also dann der Cusanus davon reden, dass Gott der Zusammenfall der Gegensätze ist oder so Geschichten. Ist kein Problem, auf der Ebene des Genus zu sagen, Animal heißt einfach nur Lebewesen, ob nun mit Vernunft oder nicht. Aber wenn Sie auf die Ebene der Spezies gehen, haben Sie einen scharfen Unterschied. Entweder so oder so, wenn das hier zusammenfällt. Aber auf beiden Ebenen Lebewesen. Und das ist schon also unglaublich, was da so dieser Aristoteles dahin bringt und kann das auf die Weise zusammendenken, so wie wir das hier gesagt haben mit der Bewegung, die Wirklichkeit eines Möglichen, insofern es möglich ist. Und dann gibt es Bewegung. Und das ist das Hauptproblem, wie sollen wir Bewegung denken? Wenn Sie mal aufmerksam so sich hineingucken, wie Sie das mit Bildern sagen, ich glaube, dann sind wir alle in der Gefahr, Bewegung eigentlich so zu denken, dass man weiß, ja, eigentlich, natürlich läuft das im Kino als Bewegung, aber wenn ich das Ding anhalte, sehe ich die Bildchen hintereinander auf dem Band. Nicht? Also dann ist Bewegung gerade weg. So, dass unser Verstand kann eigentlich nicht Bewegung denken, sondern der Verstand fixiert. Zerlegen das dann unwillkürlich, glaube ich, zerlegen wir das in lauter so Standbilder dann, in die Stills. So irgendwie. Wirklich Bewegung als Bewegung denken. Die Gegenstand ist also weder in Punkt 1 noch in Punkt 2, sondern ist auf dem Weg von. Und jetzt dürfen wir das nicht wieder nochmal zerlegen und sagen, eigentlich ist es das. So machen wir das zwar, aber das ist falsch. Genau wie eine Linie nicht aus Punkten besteht, denn Punkt ist unausgedehnt. Wie soll ich dann eine Linie herkriegen?
Und wenn man jetzt Denken als Empfindungsbewusstsein denkt, dann hätte man ja beides. Man
da kommt, spüren wir sie. Da geht's,
ist das ja. Jetzt nicht möglich?
Also mit dem Verstand können wir das eigentlich nicht machen, sondern also sagt dann die klassische Philosophie, also auch der deutsche Idealismus, dafür ist die Vernunft zuständig. Die kann das, also Hegel sagt, das heißt genau Dialektik. Der Verstand scheitert und in diesem Zerbrechen des Verstandes, deswegen ist es eigentlich, hat Hegel ja nicht von Dialektik gesprochen oder ganz selten. Dialektik ist für Hegel genau dieses negative Mittelteil, er nennt das Ganze spekulativ, was dort geschieht. Dass ich erst eine These habe und dann zerbricht die in sich. Wenn Sie zum Beispiel nachdenken über wesentlich und unwesentlich, können Sie von irgendetwas sagen, dass es wesentliche Seiten hat, wenn es keine unwesentlichen Seiten hat? Also ist für das Wesentliche das Unwesentliche wesentlich. Denn ohne Unwesentlich ist das Wesentliche nicht mehr wesentlich. Da haben Sie also zum Beispiel so ein Beispiel, wie da eins aufs andere angewiesen ist. Und wie das alles so flüssig wird. Und deswegen sagt Hegel, da gerät der Verstand eben, der schätzt den Verstand schon hoch. Er sagt, das ist toll, dass der Verstand die Dinge fixieren kann und festlegen kann. Wir machen eben feste Begriffe.
Aber wenn wir dann uns auf die Begriffe stützen, dann werden die auf einmal flüssig.
Dann tut doch auch die Sorge um das Nichtsein, das Sein insofern dann bereichern. Weil
könnte man sagen, wenn ich das dazu nehme. Aber wie geht das? Zum Beispiel, was heißt Anfang? Das ist ein klassisches Beispiel schon von Plato. Was heißt Anfang? Der Anfang darf ja selber gar nicht dauern, wenn er der Anfang von was ist. Abgesehen, dass er nochmal der Anfang seiner selbst ist, aber wenn er der Anfang von was anderem ist, nicht? Wenn der Abend denkt, ich bleibe mal Abend, dann ist er nie ein Abend, sondern ist er eben, was weiß ich, da am Nordpol dann da irgendwie eben dann die ganze Nacht und die Sonne scheint weiter, nicht? Sondern ein Anfang ist nur ein Anfang, wenn er aufhört. Und zwar umso mehr Anfang, je eher er aufhört. Das kann man einfach mal so durchdenken. Und da sieht man schon, dass einem da schwindelig wird dabei eigentlich. Also Dinge, die hier auftauchen. Und das hält also hier fest und sagt, ich muss also in dieser Weise denken, das Gesunde hat dann eben diese verschiedenen Seiten, wo alles mit gesund heißt. Man nennt etwas ärztlich, weil es entweder über die Wissenschaft des Arztes verfügt oder für sie geeignet oder ein Werk derselben ist. Und Ähnliches können wir auch bei anderen Wörtern antreffen. Ebenso spricht man zwar in vielfacher Bedeutung vom Seienden, aber stets im Blick auf ein Prinzip, nämlich auf diese eigentliche Urfülle. Und das meine ich eben, das kommt deutlich heraus in dem Wunder des Das als beim Was. Und wenn der Hegel statt ans Was zu denken, ans Das gedacht hätte, dann könnte er nicht sagen, das Sein schlägt ins Nichts um. Das ist das, was Feuerbach, seinen Schüler Feuerbach, ihm vorhalten wird. Er wird sagen, wenn ich beim Menschen angucke, ist der Hauptunterschied, ob der Mensch da ist, den ich liebe, oder ob er nicht da ist. Das schlägt doch nicht das Sein ins Nichts um. Entweder ist jemand da oder er ist nicht da. Und das ist, ändert alles. Und der Hegel guckt nur das Sein als Was-Sein an und sagt, ja, leeres Was, weil ja keine konkrete Einfühlung ist, dann ist dieses leere Was zugleich wieder Nichts. Und das Nichts, weil ich ja auch versuche, das Nichts zu denken oder so, ist dann schon wieder etwas. Das schlägt dauernd um. Was ich eigentlich habe, ist nur der Umschlag, das Werden. Ich habe weder das Sein noch das Nichts, sondern was ich habe, ist der Umschlag. Der Umschlag aber, ja, was ist der? Adorno wird dann vom Feuerwerk sprechen, der Apparition, das ist so einmal aufblitzt und knüpft damit an den Platon an, der sagt, dieser im Gespräch wie ein Blitz auf einmal schlägt, also die Einsicht durch, ex aeternis, im Plötzlichen geht einem was auf.
Und das wäre wieder das Gegebene.
So ist es. Das wäre es. Und zwar nicht das, was da gegeben wird, sondern dass sich was gegeben wird. Das ist eigentlich das eigentliche Wunder, dass es überhaupt was gibt. Natürlich wundert man sich auch über das Was, aber wenn Sie gucken, auch wenn man sich über das Was wundert, ist tiefer die Verwunderung, dass es sowas Schönes oder Gutes oder so überhaupt gibt. Eigentlich ist das eigentliche Wunder, behaupte ich, dass das, der Existenzakt als solcher, den die Alten als Vollzug denken. Wirklichkeit kommt vom Wirken. Aktualitas. Deswegen, da habe ich ja immer daran erinnert, wenn man bei Kant liest, real, das dürfen wir nicht in unserem heutigen Sinn von real verstehen. Real kommt von res, die Sache. Und wenn Kant Gott definiert als die Summe aller Realitäten, dann meint er, alle Washeitlichkeit ist in ihm drin. Wirklichkeit heißt Aktualitas. Agere heißt Handeln, tun, vollziehen, Actus. Und der Name für Gott ist dann Actus Purus in dieser Sprache. Reine Wirklichkeit. Alle Möglichkeit ist realisiert. Auch das können wir wieder nicht denken. Wenn wir denken, ist ja ganz klar, wir reden dann immer von der Unveränderlichkeit Gottes, tut so die Metaphysik so. Und meine Unveränderlichkeit hat man als Bild im Stein. Der liegt halt rum und ändert sich nicht. Nein, Sie müssten Unveränderlichkeit denken als einen Kreisel, der sich mit unendlicher Geschwindigkeit dreht. Stell dir vor, ein Kreis, immer schneller, unendlich schnell. Dann steht er. Aber der steht nicht wie ein Stein, der da rumliegt. Sonst die äußerste Dynamik. So müsste man versuchen zu denken, Unveränderlichkeit Gottes. Höchste Wirklichkeit können wir nicht denken. Wir können es nur so andenken, so anzielen. Nicht? Aber das ist gemeint und das müsste man bei Sein denken. Während wir eben bis hin zur Bibel die Vorstellung von Sein am deutlichsten bei einem Stein haben. Sagen wir, Gott ist der Fels. Wo ich immer sage, das hängt nach meiner Vorstellung mit der Erbsünde zusammen, dass wir da so verbohrt sind und halten die eigentliche Wirklichkeit mit einem toten Stein. Nein, es ist die höchste Dynamik. Nochmal ein Kreisel mit unendlicher Geschwindigkeit. Sodass das Statik hier und Dynamik zusammenfallen. Und das ist der Grund, warum man dann sagen kann, Gott ist unveränderlich. Weil er wirklich alles in sich realisiert hat. Der kann nicht noch schneller. Schneller als unendlich geht nicht. Stehendes Jetzt heißt dann der Ausdruck dafür. Da gibt es kein Vorher und kein Nachher, alles in stehendem Jetzt. Das klassische Bild war ja dafür dieses hier, nicht? Dass man sagt, hier von dem Mittelpunkt aus, hier draußen läuft sich und bewegt sich, und das ist alles gleich weit von hier. Aber natürlich hat das Bild seine Grenzen, denn dann sagt man sich, da muss der Mittelpunkt doch, entweder guckt er hier hin oder er guckt hier hin, das heißt, die Augen muss er ja bewegen. Nicht? Geht halt nicht besser, wo soll ich ein anderes Bild hernehmen? Deswegen mein Bild gegenüber ist was anderes. Ich sah ja eine einfache Melodie im Kopf haben. La, la, la. Wenn Sie jetzt nicht die einzelnen Töne bloß im Kopf haben, dann haben Sie keine Melodie, sondern Sie müssen die Melodie im Kopf haben. Das heißt, Sie müssen die drei Töne zugleich im Kopf haben. Aber bitte nicht als Akkord, sondern als Melodie. Sie haben also das Nacheinander zugleich im Kopf. Ja, das ist schon sowas. Sie haben das nacheinander zugleich im Kopf. Für drei Töne kriegt das, glaube ich, jeder hin. Nicht? Ich meine, so ein Celi, der hat einen ganzen Satz im Kopf. Nicht? Das verstehe ich nicht, wie das geht. Nicht? Aber der kann es halt. Aber drei Töne kriegt sogar ich hin. Nicht? Dass man die also im Kopf haben kann, zugleich im Nacheinander. So, sowas würde dahin gehören. In dieser ganzen Stufung nochmal, und dann ebnet sich das ein, weil man von Ähnlichkeit geredet hat. Und dann schreibt Pannenberg eben im 13. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert, dann setzt sich durch, dass der Kern der Analogie die Univozität ist. Dann sage ich, nein, das ist nicht der Kern, sondern das ist der Kern des Missverstandenen, der missverstandenen Analogie. Dass ich sage, es handelt sich um Ähnlichkeiten, und dann kann ich natürlich so einen Kern raussuchen. Aber wenn ich von Entsprechung rede, ein Schlüssel passt ins Schloss und ist dem nicht ähnlich. Natürlich kann ich sagen, von außen ist der Umriss von dem Bart und im Schloss ist es ähnlich. Nicht? Aber an sich geht es hier um Entsprechung. Eine Antwort ist der Frage, entspricht der Frage und ist hier nicht ähnlich. Deswegen ziehe ich hier das Wort Entsprechung vor gegen dem Wort Ähnlichkeit. Abgesehen davon, dass es ja nochmal dann zwischen dem Absoluten und der Welt um Versichtbarung von Unsichtbarem geht. Und ich kann überhaupt nicht von ähnlich reden. Obwohl das die Einheitsübersetzung tut und sagt, Jesus Christus ist das Abbild des unsichtbaren Vaters. Was natürlich nicht geht. Kann man sagen, das Bild. Und Bild wissen wir seit Klee spätestens, dass Bilder nicht abbilden, sondern sichtbar machen. Und dann bin ich dem Begriff Ähnlichkeit los. Ich bin bei Entsprechung. Also das ist dieser unglaubliche Schritt, den er hier tut und deswegen einen Unterschied machen kann zwischen der ersten Philosophie und den anderen Philosophien. Eine, die eben das Sein schlechthin bedenkt, mit den allgemeinsten Strukturen, später Ontologie genannt, und der Theologie als dem Bedenken des Grundes, des ersten Prinzips von allem. Das sind die beiden Dimensionen dieser ersten Philosophie. Und dann gibt es die anderen Philosophien, die es dann gibt, die Einzelwissenschaften, wie man dann nennt, die inzwischen ja auch ausgewandert sind, die ursprünglich mal alle in der Artistenfakultät zu Hause waren. Also es gehört also offenbar zu einer Wissenschaft, das Seiende, insofern es seiend ist, zu betrachten. Überall aber handelt die Wissenschaft besonders vom Ersten und von dem, wovon das Übrige abhängt und wonach es ausgesagt wird. Ist das aber das Wesen, so muss wohl der Philosoph die Prinzipien und Ursachen der Wesen erfassen. Also Philosophie ist diese Wissenschaft von allem nach den ersten Prinzipien, hat man dann klassischerweise gesagt. Es ist eine Universalwissenschaft, die die ersten Prinzipien sucht, die ersten Gründe. Prinzip heißt, Prinzip ist das Erste, der Grund. Grund und Grundsatz. Grund wird dann definiert als das, von woher etwas ist, wird oder sich erklärt. Das ist ein Grund. Und deswegen kann man sagen, das Absolute ist Grund seiner selbst. Was man nicht sagen kann, klassischerweise, dass das erste Ursache seiner selbst ist. Denn Ursache ist definiert als etwas, was ein Mögliches wirklich macht. Und dann ist klar, dass etwas nicht Ursache seiner selbst sein kann. Der Ausdruck geht auf Descartes zurück. Der hat das erstmal also so angewandt und dann haben auch die Leute das gleich kritisiert und er hat gesagt, ich mache hier einfach einen vageren Begriff von Ursache. Kann man ja niemand verbieten, die Dinge zu definieren, wie er will. Und dann ist es durch Spinoza berühmt geworden, der nennt dann eben Gott die Causa Sui. Vorher kommt Causa Sui schon vor bei Thomas vom freien Menschen, aber da sagt er immer ein gewissermaßen dazu, quasi oder quodamodo, weil wir gewissermaßen uns selbst zu dem machen, was wir sind. Durch unsere Taten werden wir selbst jemand. Wir machen etwas und werden dadurch jemand. Man lügt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal und irgendwann ist man ein Lügner. Oder man betrügt und irgendwann ist man ein Betrüger. Also wir machen uns selbst zu dem, was wir sind. Und da verwendet Thomas den Ausdruck ein paar Mal, causa sui. Für den Menschen. Aber sonst nicht. Also die Wissenschaft beobachtet das und dann kommt die Naturwissenschaft, also die Physik. Da steht immer Physik, nicht? Die Episteme Physicae. Von Physis das Aufblühen. Die Naturwissenschaft behandelt auch eine Gattung des Seienden, ein derartiges Wesen nämlich, in dem selbst sich das Prinzip der Bewegung und der Ruhe befindet. Prinzip der Bewegung und Ruhe ist das, was wir Seele nennen. Das erste Prinzip eines organischen Körpers. Also in der Physik geht es, im klassischen Begriff von Physik, ja aristotelisch, geht es um die Wissenschaft der Physis, um das Aufblühen, um das Leben. In Physik geht es um die Seele. Aristotelischer Seelenbegriff, nicht platonischer. Plato sagt, die Seele, das ist der Mensch. Und weil wir von dort her dann die Vermischung dieser beiden Seelenbegriffe haben, muss man genau aufpassen, was da hinterher passiert. Wir sprechen heute noch von beiden Bedeutungen von Seelen. Man sagt, eine Gemeinde hat so und so viele Seelen. Und von Gogol die toten Seelen dann, nicht so diese Sachen, die es dort gibt. Aber aristotelisch ist Seele ein Lebensprinzip. Und wenn ich platonisch denke, dann taucht die Frage auf, haben die Tiere eine Seele? Wenn ich aristotelisch denke, ist das Unfug. Animal kommt ja von Anima, die Seele. Animal heißt Seelenwesen. Wir sagen Lebewesen, nicht? Eigentlich heißt es Seelenwesen. Aber wenn ich natürlich von Platon her denke, dann kann ich mich fragen, haben die Tiere eine Seele? Aristotelisch nicht. Und wenn man beim Thomas guckt, geht das so ein bisschen durcheinander. Denn die Probleme sind ja, wenn die Seele also so ein Teilprinzip ist, bleibt das nach dem Tod. Und das haben wir ja gesagt, bei Aristoteles bleibt die Seele nicht. Bei Aristoteles gibt es keine persönliche Unsterblichkeit. Und deswegen hat dann so diese Wiederentdeckung des Aristoteles bei den Christen, bei den Juden und bei den Muslimen erhebliche Irritationen ausgelöst. Erstens keine Schöpfung. Die Welt ist seit Ewigkeit da. Und zweitens keine unsterbliche Seele. Und dann haben die Dominikaner darauf gesetzt, Albert und Thomas, das irgendwie zu taufen und zurechtzubiegen. Und das hat sich dann irgendwann durchgesetzt. Also die Naturwissenschaft befasst, also die Physik befasst sich also mit den Wesen, die in sich selber das Prinzip der Bewegung und der Ruhe haben. Und darum ist es klar, dass die Physik weder eine handelnde noch eine bewirkende Wissenschaft ist. Sie ist auch theoretisch, denn bei den bewirkenden Wissenschaften ist das Prinzip, sei es Vernunft, Kunst oder irgendein Vermögen, im Bewirken, bei den handelnden Wissenschaften jedoch als Entscheidung im Handelnden, denn das, was getan wurde und das, wozu man sich entschieden hat, ist ein und dasselbe. Wem demnach jede Überlegung entweder handelnd oder bewirkend oder betrachtend ist, so dürfte wohl die Naturwissenschaft eine betrachtende sein. Also auch die Physik ist eine theoretische Wissenschaft. Bitte Physik nicht im heutigen Sinn, sondern eben hier im Sinn der Naturwissenschaft und man könnte auch sagen der Naturphilosophie. Das ist hier noch so irgendwie eins. Und arbeitet daran. Auch die Mathematik ist eine betrachtende Wissenschaft. Die hat es mit dem Unbeweglichen und dem Absoluten, dem Abgetrennten, dem Abstrakten zu tun, nicht? Das müsste man noch untersuchen, wie weit sie das ist. Aber einige mathematische Dinge jedenfalls werden in dieser Unbeweglichkeit und Abstraktheit behandelt. Und abstrakt ist, auch das muss man sich immer wieder extra sagen, abstrakt ist damals ein Ehrentitel. Das schlägt erst um so im bürgerlichen Reden in der Zeit des deutschen Idealismus. Dann wird abstrakt zu einem Schimpfwort. Es gibt einen schönen Zeitungsartikel vom Hegel, wer denkt abstrakt? Wenn man das dann schon den Philosophen vorwirft, sie sind abstrakt, und dann sagt er, nein, das ist es nicht, und bringt dann als Beispiel für abstraktes Denken, dass da auf dem Markt die Frau kommt und sagt, das Ei, was ich gestern bei Ihnen gekauft habe, das war aber faul. Und die Verkäuferin sagt, Sie müssen hier reden mit Ihren Männergeschichten oder so, sagt er, das ist ein Beispiel für abstrakt. Also die bleiben nicht bei der Sache, sondern reden von irgendwelchen anderen Geschichten, während also der Philosoph bei der Sache bleibt. Nicht? Das ist sein Beispiel. Und da taucht schon auf, dass abstrakt eigentlich ein negativer Begriff ist. Aber klassischerweise ist je abstrakter eine Wissenschaft, desto höher ist sie. Die Mathematik abstrahiert schon ganz ordentlich, aber es bleibt noch die Räumlichkeit. Die Philosophie ist ganz abstrakt. Und sie denkt als Abstrakte, das heißt Abgezogenes, denkt sie über das Absolute nach, das heißt das Losgelöste. Das ist das Höchste. Und das kippt um. Und dann wird abstrakt ein Schimpfwort.
Aber es ist immer noch unverzichtbar.
Eben, klar. Ich meine, man muss nur sehen, wie hier wirklich so die Dinge sich verschieben. Diesen Blick, den verdanken wir zum einem ganz großen Teil Heidegger, dass der das so deutlich gemacht hat in seinen Nietzsche-Vorlesungen, auch wie er zeigt, wie Begriffe sich so durch die Zeit verschieben. Schon, wenn man guckt, wie die übersetzt, schon wenn die übersetzt werden vom Griechischen ins Lateinische, heißt es schon was anderes. Beispiel, wenn Sie sagen Soon, Logon, Echon und dann sagen Sie im Lateinischen Animal Rationale. Animal und Soon, das geht ja noch. Obwohl Soon kommt eben von Lebewesen, Animal kommt schon von Anima, die Seele ist schon nicht ganz dasselbe. Aber Rationale ist auf jeden Fall weniger als Logon-Echon, nicht? Und so geht das weiter, wenn die Begriffe, das hat er dann so bei einer ganzen Reihe von Begriffen in seinen Vorlesungen und Seminaren so durchgespielt. Was heißt Idee beim Platon? Was heißt dann Idee bei Augustinus? Da wird Idee was Subjektives, nämlich Gedanken Gottes. Dann wird es hinterher Gedanken des transzendentalen Subjekts. Und dann werden es unsere Gedanken und Ideen. Ideologen waren Erkenntnistheoretiker, den Ausdruck hat dann, also als Schimpfwort benutzte Napoleon dann die erkenntnistheoretischen Philosophen seiner Zeit. Ideologie, da steckt das auch drin. Und hinterher landet man dabei, dass man beim Kuchenplätzchen also noch eine Idee Zimt dran tun muss. Nicht? Dann dreht sich natürlich der Platon im Grabe rum, nicht? Also wo man einfach gucken muss, wie so ein Wort einfach Geschichten macht und das muss man im Einzelnen wirklich gucken, wann sowas in welche Zeit gehört, um das richtig aufzunehmen. Wir haben einfach falsche Vorstellungen. Wenn wir Idee sagen, denken wir sicher an was Subjektives, glaube ich. Unwillkürlich. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem, was es bei Plato oder Aristoteles ist. Da kann man nicht aufmerksam genug sein. Das haben die Leute früher so irgendwie so geschlabbert und einfach so die Texte so ungeschichtlich gelesen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, wie Heidegger das vermittelt hat und mit ihm so Arbeiten geschrieben wurden über die Bewegung oder so, um das als das eigentliche Problem herauszunehmen. Die wir ja nicht greifen können, erleben, aber nicht wirklich denken. Denn klar, auch als die Iliaden gesagt haben, es gibt keine Bewegung, dann ist dann der Diogenes einfach hin und her gegangen. Und so die naiven Leute haben einfach gelacht, nicht? Aber natürlich lacht da kein Iliade, sagt, wenn ihr so blöd seid, das sehe ich auch, dass ich Bewegung sehe. Die Frage ist nur, ob es die wirklich gibt oder ob das nicht eine Sinnestäuschung ist. Das ist ja genau die Frage. Natürlich, das ist das Problem, auch wenn es eine Täuschung ist, die Bewegung. Wo kommt die Täuschung her, wenn es die Bewegung gar nicht gibt? Sagen wir die Frage an den Parmenides. Es gibt nur das eine und die Vielheit gibt es nicht. Aber wenn es die Vielheit gar nicht gibt, wie kann man sich dann da täuschen drin? Ja, ich weiß es auch nicht. Also das ist schon wirklich dann spannend. Also auch die Mathematik macht sowas. Wenn es aber Ewiges, Unbewegliches und Absolutes gibt, das ist der Abschnitt 3 auf der Seite 48, nicht? Wenn es das gibt, so ist offenbar dessen Erkenntnis Sache einer betrachtenden Wissenschaft, also einer theoretischen Wissenschaft. Bitte auch das Wort Theorie, das müssen Sie in der Fülle denken hier. Was denken wir heute bei Theorie? So irgendwas Abstraktes, Verdünnisiertes, nicht? Theoroi, das waren in Athen die Gesandtschaften der zum Teil der zwangsbefreundeten Städte, die zum Athenischen Bund gehörten und die einmal im Jahr sich versammelten, wenn das Standbild der Athene runtergetragen wurde zur kultischen Waschung an Piräus. Und so wie man so katholisch vor kurzem Jahr gesagt hat, eine Messe hören oder so, müsste man griechisch sagen, eine Prozession sehen. Die standen da, die Theoroi, und guckten das Götterbild an und das Götterbild guckte sie an. Und das ist auch eine der Volksetymologien gewesen für Gott, dass es was mit Schauen zu tun hat. Das andere ist das Laufen und das andere ist das Schauen. Also man schaute den Gott an und der Gott schaute einen an. Das ist ursprünglich Theorie. Also ganz kultisch gefüllt, ein ganz wesentlicher Begriff, der dann nochmal auftaucht, wenn dann in der christlichen Tradition gesagt wird, uns erwartet die Visio Beatifica, die glückselige Schau. Das haben sie dann so bei Gedichten wie von Mörike, wenn ich von deinem Anschauen tief gestillt, wo das da nochmal so auftaucht. Aber das hören wir überhaupt nicht mehr beim Wort Theorie und theoretisch. Nicht? Das müssen Sie aber immer hier mithören. Warum der sagt, dass die theoretische Wissenschaft höher ist als die praktische. Das hat diese ganze Dimension mit. Und das ist wirklich nötig, dass man wieder zurückgeht drauf, um die Begriffe wieder also lebendig zu bekommen, wo die eigentlich hingehörten. So liest man da einfach so drüber weg und sagt, ja, betrachtende Wissenschaften, nicht? Und das vor diesem Hintergrund, wo der Plato sagt, wir haben die Augen, um die Sterne zu sehen. Nicht? Also, betrachtende Wissenschaft, allerdings nicht der Physik, also der Naturwissenschaft, denn die handelt vom Beweglichen, aber auch nicht der Mathematik, sondern vielmehr einer Wissenschaft, die beiden vorausgeht. Denn die Physik handelt zwar vom Absoluten, aber nicht vom Unbeweglichen. Also abstrakt ist es schon, aber nicht unbeweglich, sonst ist es beweglich. Und was beweglich ist, ist zeitlich, und da haben wir darüber geredet, was das heißt. Von der Mathematik handeln wiederum einige Teile zwar vom Unbeweglichen, aber doch wohl nicht vom wirklich Abgetrennten, sondern immer vom am Stoff Befindlichen. Die Geometrie, das ist am Stoff dran. Aber die erste Wissenschaft, die handelt vom Absoluten und Unbeweglichen. Nun müssen zwar alle Ursachen ewig sein, am meisten aber diese, denn sie sind die Ursachen für die sichtbaren Dinge des Göttlichen. Da fehlt dann noch das Wort, nicht? Also wir wollen das denken, was am erkennbarsten ist und was der Grund für alles Sein und alles Erkennbare ist. Und das ist eben das Göttliche. Und davon handelt die erste Wissenschaft. Und deswegen schreibt er dann in Protreptikus, wer nicht philosophieren will, der soll am besten gleich sterben. Das ist die einzige Form von Leben, ist also zu philosophieren. Und demnach dürfte es drei theoretische Philosophien geben, sagt er, die Mathematik, die Physik und die Theologie. Das sind die drei theoretischen Wege. Dann gibt es die praktische Philosophie, das ist die Ethik, und dann gibt es noch die Logik. Das Instrument, das dazu gehört. Das sind also die drei großen Disziplinen, Logik, theoretische Philosophie und praktische Philosophie. Und die theoretische besteht aus diesen dreien, in dieser aufsteigenden, also Mathematik, reine Formalwissenschaft, aber eben an der Materie festgebunden, die Physik vom Lebendigen, die Lehre vom Lebendigen, und eben die Theologie, die dann später Metaphysik heißen wird. Wo die einen sagen, das ist nur eine bibliografische Benennung, weil das Buch nach dem Buch kam. Die anderen sagen, nein, das Meta bedeutet schon auch ein drüber hinaus und das hätte auch schon der Andronikus so gemeint. Der Herausgeber, das ist ein Streit, der offen ist. Das, was hier noch Theologie heißt, heißt dann Metaphysik in dieser Doppelunterteilung von Ontologie und Theologie, nicht wahr? Denn es ist klar, ist irgendwo das Göttliche vorhanden, ist es in einer derartigen Natur vorhanden. Und die ehrbarste Wissenschaft muss von der ehrbarsten Gattung handeln. Die betrachtenden Wissenschaften nun sind allen anderen am ehesten vorzuziehen, die Metaphysik aber den Betrachtenden nochmal. Also die Betrachtenden, die theoretischen Wissenschaften sind höher als die praktischen, die angewandten Wissenschaften, und höher als alle theoretischen ist die Theologie. Das ist die oberste Wissenschaft. Man könnte nämlich darüber unschlüssig sein, ob die erste Philosophie allgemein ist oder von einer bestimmten Gattung oder einer bestimmten Natur handelt. Wenn es nun neben den von Natur aus bestehenden Wesen nicht ein davon verschiedenes Wesen gibt, dann dürfte die Physik die erste Wissenschaft sein. Wenn es aber ein unbewegtes Wesen gibt, so ist wohl dies das frühere und die Philosophie die erste und allgemeine, weil sie die erste ist. Also wenn es Gott gibt, ist die Theologie die höchste Wissenschaft. Wenn es Gott nicht gibt, ist die Physik die höchste Wissenschaft. Dann gibt es aber Bewegung. Die Bewegung muss erklärt werden durch einen unbewegten Beweger. Sein Lehrer Platon hat noch gesagt, durch einen bewegten Beweger. Durch die Seele, die Weltseele. Aristoteles sagt, das geht nicht. Wenn jemand sich selbst bewegt, muss er ja zerfallen in Teile, in einen Teil, das ihn bewegt und einen Teil, das bewegt wird. Das Absolute muss aber eins sein, darum kann es nur als unbewegt bewegen. Und was bewegt als unbewegt? Das Gute. Weil sich die anderen Leute suchend darauf hin bewegen. Und deswegen dieser knappe Ausdruck bei Aristoteles, Gott bewegt hos eromenon, als das Geliebte. Gott liebt nicht, weil lieben heißt immer, man sucht was, was einem fehlt. Eros, Gott liebt nicht. Aber er wird geliebt. Und es dürfte dann wohl ihre Aufgabe sein, das Seiende zu betrachten, insofern es ein Seiendes ist, sowohl sein Was, als auch das ihm Zukommende, sofern es Seiend ist. Nicht? Was kommt dem Seienden zu, insofern es Seiend ist? Kann man dann überlegen. Das Gutsein kommt ihm zu, das Wahrsein kommt ihm zu, das Einssein kommt ihm zu, das Etwassein kommt ihm zu. Das sind Bestimmungen, die sogenannten Transzendentalien, die allem Seienden zukommen. Und das Organ dafür ist die Vernunft, die das macht. Und das ist sein Entwurf. Und da geht es ja jetzt ja weiter drüber. Jetzt geht es sowohl um die Vernunft wie um die Theologie. Im Hinblick auf die Vernunft nun erheben sich einige Schwierigkeiten. Denn die Vernunft scheint unter den Erscheinungen das Göttlichste zu sein. Wie sie sich aber als derartige verhalte, das bietet einige Schwierigkeiten. Wenn die Vernunft nämlich nichts denkt, sondern sich wie ein Schlafender verhält, was wäre dann wohl ihre Würde? Wenn sie aber denkt, etwas anderes aber dafür, was sie denkt, ausschlaggebend ist, so wäre sie, da das, was ihr Wesen ausmacht, nicht das Denken ist, sondern ein Vermögen, nicht das beste Wesen. Also die Vernunft kann nicht etwas sein, was mal denkt und mal nicht denkt. Oder das von außen durch ein Objekt erst aufgerüttelt wird oder angemacht wird. Angemacht, das Anmache und so nicht, also auf Lateinisch affizere, affizieren. Kann man das sagen? Das Ding an sich affiziert uns. Fazere machen, ad fazere, anmachen, uns antreiben. Dann wäre es ein mögliches, das von wem anders verwirklicht werden müsste. Sagte, dann ist es nicht das Höchste, die Vernunft. Also, denn durch das Denken kommt ihm die Würde zu. Weiter, mag nun die Vernunft oder das Denken ihr Wesen sein, was denkt sie? Entweder nämlich sich selbst oder etwas Verschiedenes. Und wenn etwas Verschiedenes, so entweder stets dasselbe oder etwas anderes. Macht es nun einen Unterschied aus oder keinen, ob sie das Schöne denkt oder das gerade Zutreffende? Oder ist es unsinnig, wenn sie einiges zum Gegenstand ihres Denkens macht? Es ist also offenbar, dass sie das Göttlichste und Würdigste denkt und dass sie sich nicht verändert. Also weil sie ewig ist und so hochrangig, darf sie sich nicht verändern. Sie darf nicht durch anderes bestimmt werden. Was bleibt also übrig? Denn was ist, wenn sie sich verändert? Veränderung ginge dann nämlich zum Schlechteren. Denn Veränderung heißt, ich verliere einen Zustand, den ich habe. Natürlich bekomme ich einen anderen und vielleicht ist der, wenn ich noch nicht das Höchste habe, eine Verbesserung. Aber es gibt keinen Gewinn ohne Verlust. Das hat immer was mit Abschied zu tun. Und deswegen sagt er ja einfach, Veränderung ginge zum Schlechteren und das bedeutet dann eine Art Bewegung und dann bin ich schon wieder im ganzen Problem mit der Zeitlichkeit. Erstens nun, wenn die Vernunft nicht Denken ist, sondern bloß ein Vermögen, so ist es wahrscheinlich, dass ihr das ununterbrochene Denken Mühe macht. Zweitens ist klar, dass es etwas anderes, Würdigeres gäbe als die Vernunft, nämlich das Gedachte. Wenn die Vernunft nur dann denkt, wenn sie was zu denken hat, dann ist natürlich das Gedachte würdiger als das Denkende, das zwischendurch nicht denkt. Denn das Denken und die Tätigkeit des Denkens wird auch dem zukommen, der das Schlechteste denkt. Eben, Denken ist erstmal Denken. Wenn man aber das vermeiden muss, es ist nämlich besser, manches nicht zu sehen, als es zu sehen. Das sind so schöne Sätze, die da stehen. Nicht? Und das will was heißen für einen Griechen. Sehen ist das Tollste, was es gibt. Und jetzt sagt er, es gibt Dinge, von denen es besser, man sieht sie nicht. Das ist natürlich auch ein Gedanke, der neuzeitlich eigentlich nicht zu denken ist. Man sagt, alles muss man denken. Nein, sagen die Klassiker, von gewissen Dingen ist besser, man kennt sie nicht, man sieht sie nicht, man weiß sie nicht. Ja. Ja, das Schlechte, das Böse. Das haben die Leute eigentlich früher gewusst, das ist eigentlich die Zeit nicht dafür da. Nicht? Weil man kann es auch von der Zeit her entwerfen, so wie der Schopenhauer sagt. Das Erste ist, dass man das Schlechte nicht liest, denn die Lebenszeit ist begrenzt. In der Zeit, wo man irgendeinen Mist liest, den man, wenn man gelesen hat, schon wieder vergessen hat, hätte man auch was anderes lesen können, ein Gedicht, was einen verändert oder so. Aber die sagen, nein, weil ja, was heißt denn, erkennen heißt ja für die Alten immer Vereinigung mit. Im Erkennen wird der Erkennende und das Erkannte wird eins, in gewisser Weise. Und das, was dabei herauskommt, ist das gemeinsame Kind von denen. Die Rosen, ob die rot sind, wenn wir nicht hingucken, wissen wir nicht. Wenn wir hingucken, sind die Rosen so, dass wir dann rot machen. Ich bin nicht rot, die Rose ist nicht rot, wir zusammen bringen rot hervor. Nach der klassischen Erkenntnislehre. Und wenn ich da was Schlechtes denke, mache ich mich schlecht und denke während der Zeit nicht was Gutes. Gewisse Dinge ist besser, dass man die erst gar nicht sieht. Ja.
Das heißt, je mehr Schlechtes ich sehe oder verstehe oder denke, desto schlechter ist es auch für mich.
So ist es. Desto schlechter werde ich, weil, und zwar schon rein äußerlich, ich kann ja während der Zeit nicht das Gute denken, was ich stattdessen denken würde, dann bleibt das Schlechte in mir erhalten und färbt dann eben auch das Gute mit. Das wissen wir ja von der Psychologie her, dass nichts verloren geht, was wir machen. So dass Leiden geht vorbei, aber gelitten haben nicht. Und alle Erlebnisse sind natürlich irgendwie in uns gespeichert, wo man sich überlegen muss, es geht ja nichts verloren. Es steckt alles irgendwie in uns drin und färbt dann andere Begegnungen wieder mit. Ich führe das immer an, auch gerade fällt nochmal der Sexualität, dass die Leute sich hinterher wundern, sie sind nicht zu zweit im Bett, sondern zu achten. Oder so, weil die ganzen Erinnerungen mit dabei sind, die da mit drin stecken. Es geht ja nichts verloren, ob ich etwas sehe oder nicht sehe. Beides gehört zu mir dann. Und man sagt, es ist besser, gewisse Dinge nicht zu sehen oder nicht zu denken. Nochmal, weil das erste Objekt alles unseres Handelns in Denken, Reden und Tun sind wir selbst. Wie ich ja immer sage, ich kann versuchen, jemanden zu betrügen, das kann glücken oder nicht, das liegt an meiner Intelligenz, an dessen Intelligenz und den Umständen. Was mir auf jeden Fall glückt, ist, mich ein Stück weit auf dem Weg zum Betrügersein begeben zu haben. Das glückt immer. Deswegen geht es in der Ethik nicht eigentlich um Taten, sondern um Sein. Was werde ich durch das, was ich tue? Und deswegen gelten so Sätze, denn gewisse Dinge sollte man besser gar nicht sehen.
Könnte es aber auch sein, dass die vielleicht leichter beeinflussbar waren? Also ich meine jetzt weniger So wie heute ist ja ein Schlechter, der lässt sich jetzt schlecht nicht unbedingt. Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die waren sicher unglaublich sensibel. Ein Belegbeispiel ist dafür, was die alles ausführen über die verschiedenen Tonarten und die Musik. Die müssen also in einer Weise davon betreffbar gewesen sein, ob das aufbaut oder nicht, dass wir kaum noch nachvollziehen können. Weil einfach alles ja noch ruhiger war, wir waren ja nicht so irrwitzig reizüberflutet wie wir, wo wir uns nur helfen können, dass wir halb taub durch die Gegend laufen.
Ich schlug ganz anders in die
Füße. So ist es, ja. Also weil, so ist es, ganz sicher. Dass hier, weil einfach so wenig da war im Ganzen, dass das sehr viel prägender war, was überhaupt begegnete. Während wir bleiben da, haben so ein dickes Fell, so eine Hornhaut auf der Seele und überall drauf. So ist es, ja, durch alles. Deswegen, es muss ja alles immer schriller werden oder so, von Inszenierung zu Inszenierung, von Film zu Film. Welche Grässlichkeit hat man noch nicht erfunden, damit die Leute überhaupt nochmal aufzuschrecken sind? Früher war das ja also so eine Sensibilität, wo einfach so die Kleinsten, das versuchen die dann wieder rückgängig zu machen, nicht? So ein Cage, wo dann tropft mal ein Ton und dann ist erstmal gar nicht, dass man sowas wieder neu auf einmal entdecken kann. Und so auch mit allem, mit Essen und Trinken, die Geschmacksnerven sind ganz wild. Einen normalen Tee nehmen die Leute zum Teil gar nicht mehr wahr. Weil es muss also alles Mögliche da immer noch mal drin rumschwimmen oder so. Wo kriege ich erstmal, aufgrund von welcher Fastenzeiten und Abstinenzen dazu, dass ich die einfachen Dinge noch mal verspüre. Einmal ein Stück Brot kauen und das wird süß im Mund. Wir wissen warum, weil die Stärke da in Zucker umgewandelt wird. Nicht? Aber so einfach so diese unmittelbaren Dinge, in denen sowas da wäre. Und das können wir uns wirklich nur von Ferne vorstellen, wie weit da einfache Dinge damals Sensationen waren und natürlich prägten. Und das ist gerade das für mich das Deutlichste, also die verschiedenen Tonarten, dieses Mikrolydische und Lydische und was die da alles darüber schreiben, was das in der Seele da bewirkt oder so. Das ist ganz erstaunlich. Aber nochmal abgeschwächt gilt es für uns trotzdem auch noch. Dass wir natürlich diese Prägungen in uns drin haben, unsere Erfahrungen, unsere Bilder, die unseren Umgang mit uns selbst und mit anderen Menschen prägen, natürlich. Das ist sicher ein Gewinn der Psychoanalyse, dass sie uns das vermittelt hat, bei allen möglichen Übertreibungen und Einschränkungen. Aber da ist einfach was Richtiges gesehen. Dass man so eine Seelenhygiene da eigentlich betreiben muss. Und das spricht er ihr an. Ne? Sie sagt, es ist besser, manche Dinge sollte man gar nicht sehen, weil sie einem dann verstellen, den Blick auf andere Dinge, die Unbefangenheit nehmen, die Offenheit für. Und deswegen ist das Denken als solche nicht das Beste, sondern es bleibt nur übrig, dass die Vernunft sich selber denkt, wenn sie das Vorzüglichste ist. Und jetzt kommt diese berühmte Bestimmung, ihr Denken ist Denken des Denkens. Noesis noeseus, berühmte Gottesbestimmung, die dann Hegel auch an den Schluss seiner Enzyklopädie stellt. Nimmt diesen Abschnitt heraus und stellt ihn an den Schluss seiner Enzyklopädie hin, dass es um diese Noesis Noesios geht. Das heißt, Gott schaut sich selber. Und diese Dinge greift natürlich dann die Theologie auf, als sie dann anfängt, über Trinität nachzudenken. Und dass der Vater sich im Sohn sieht und spiegelt und nimmt das dann dort hinein. Das Höchste ist eben tatsächlich dieses Denken seiner selbst. Und das ist dann der Höhepunkt der theoretischen Philosophie, den er hier anspricht. Darauf läuft es zu, das ist sein Gottesbegriff. Die Vernunft, die sich selbst vernimmt. Das ist das Würdigste, was es überhaupt gibt. Und das jetzt in höchster Aktion, höchste Verwirklichung. Das dann zugleich auch die höchste Glückseligkeit ist. Und von dort her wird dann klar, das kommt jetzt in der Ethik und die weiteren Bestimmungen, dass deswegen die philosophische Lebensform eigentlich schon übermenschlich ist und die am nächsten am Göttlichen dran seiende. Wir können nicht die ganze Zeit Noesis Noesios machen, aber man kann eben an das Göttliche denken und das ist dann das Höchste, was der Mensch machen kann, sagt er. Geht hin in der Sklavengesellschaft. So viel zur theoretischen Philosophie und jetzt kommt dann nochmal die letzten Seiten, geht es jetzt um die praktische Philosophie, nicht? Denn das haben wir ja schon gelesen, auch gehört, dass wir philosophieren, um glücklich zu sein. Was die Weisheit betrifft, so schreiben wir sie in den Künsten, den Technai, denjenigen zu, welche die schärfste und tiefste Einsicht in ihre Kunst besitzen und die vollkommensten Leistungen in derselben hervorbringen. So nennen wir Phidias einen weisen Marmorbildner und Polyklet einen weisen Statuenbildner, in welchen Fällen wir mit dem Wort Weisheit nichts anderes bezeichnen wollen als die vollendete Kunstfertigkeit. Dann gibt es aber noch nach der allgemeinen Ansicht gewisse Personen, welchen wir das Prädikat Weise im Allgemeinen und Ganzen, nicht in Bezug auf ein besonderes Gebiet oder auf einen bestimmten Gegenstand beilegen, in welcher letzteren Bedeutung es Homer in seinem Margarites braucht, wenn er sagt, und nun machten die Götter zum Pflüger mich, auch nicht zum Gräber, noch sonst Weise zu etwas, sondern allgemein Weise, Lebensweise, Seinsweise. Nicht? Das ist dann die höchste Form. Somit ist offenbar, dass von allen Wissenschaften die Weisheit die vollkommenste sein dürften. Mithin muss der Weise nicht nur das wissen, was aus den Prinzipien folgt, sondern er muss auch in Betreff der Prinzipien selbst im Besitz der Wahrheit sein. Also nicht bloß bei den Folgerungen, sondern er muss wissen, wie die Folgerungen aus dem Ersten kommen. Das ist genau der Punkt, was wir vorher bei der Theorie schon hatten. Nicht? Das muss ich eigentlich haben. Man kann also sagen, die Weisheit ist Vernunft und Wissenschaft zugleich. Sie ist als Wissen der würdigsten und erhabensten Dinge sozusagen das Oberhaupt von allen Wissenschaften. Das hat man jetzt schon miteinander bedacht. Nicht? Wenn ich das Göttliche denke, aus dem alles folgt, dann bin ich der Weiseste. Und wenn ich das habe, bin ich auf dem Weg zur Glückseligkeit. Was ist jetzt die Glückseligkeit? Da kommt jetzt wieder der Aristoteles und sagt, Glückseligkeit ist kein Zustand, sondern eine Tätigkeit. Tätigkeit heißt Wirklichkeit. Wirklichkeit kommt von Wirken. Wir sind so geneigt zu sagen, das Höchste ist ein Zustand. Nicht bei Aristoteles, kein Zustand, sondern immer ein Vollzug. Sein ist ein Vollzug. Sein, deswegen unterscheidet dann das mittelalterliche Denken zwischen dem Erstakt und den Zweitakten. Der Erstakt ist, ich bin. Das ist ein Vollzug. Ich bin heißt nicht, ich liege rum. Da gehört dann dieser aristotelische Satz hin, den ich schon oft zitiert habe, für Lebewesen heißt sein Leben und Leben sein. Also der erste Akt ist, Actus primus, ich lebe. Ich bin als Lebewesen. Zerlegt sich sofort in die sogenannten Zweitakte. Ich atme, ich verdaue, ich rede, ich schlafe. Alles Mögliche, das sind dann die Zweitakte. Das sind aber alles Ausprägungen des sogenannten Erstaktes, ich lebe. Und nochmal, Leben ist kein Zustand, Leben ist ein Vollzug. Bitte, dass wir das nicht vergessen. Deswegen unterstreiche ich das so, weil wir rutschen, ich merke das an mir selber, im Nu rutscht man wieder in die Vorstellung Zustand. Dass man da sitzt oder liegt oder sonst was. Nein, es ist... Wir sagen inzwischen Dynamik. Sie merken, dass ich da immer so zögere und stottere, weil Dynamik eigentlich im Griechischen gerade die Möglichkeit bezeichnet. Und die Energeia ist die Wirklichkeit. Energeia heißt N und Ergon, da steckt das Werk drin, also in, auf das Werk hin, auf die Wirklichkeit hin. Wir haben inzwischen die Begriffe so umgedreht und reden dann im Gegensatz zur Statik von der Dynamik. Aber wenn ich jetzt hier über Aristoteles rede, falle ich mir immer selber ins Wort. Da kann ich eigentlich nicht Dynamik sagen, weil Dynamik heißt bei ihm Möglichkeit. Aber die erfüllte Möglichkeit, die wirklich unendlich sich drehende, das ist dann die reine Wirklichkeit. Und um die geht es. Also Glückseligkeit ist kein Zustand, sondern es ist höchste Wirklichkeit, höchster Vollzug, äußerste Dramatik oder wie Sie wollen. In diesem Bild der Kreisel, der sich unendlich schnell dreht. Also eine tugendgemäße Tätigkeit ist es. Sei dies nun denkende Vernunft oder irgendeine andere Kraft, welche naturgemäß in uns die Herrschaft und Oberleitung führt und zugleich den Begriff von schönen und göttlichen Dingen besitzt. Eine Kraft, die selbst göttlich oder doch von allen uns Innewohnenden die gottähnlichste ist. Immer wird die Tätigkeit dieser Kraft ausgeübt, der ihr eigentlich eigentümlichen Tugend gemäß die vollendete Glückseligkeit sein. Also Glückseligkeit ist dieses, das Einswerden mit dem Vollzug. Heute wird man sagen Flow. Das ist es eigentlich. Kein Zustand, sonst eben diese Höchste, dieses getragen werden, das Fliegen, was da drin steckt. Das ist das, was gemeint ist. Und das ist für ihn nun die theoretische Natur. Und da bitte festhalten, was ich über Theorie gesagt habe. Dass dieselbe theoretische Natur ist, ist bereits gesagt. Und dies dürfte denn auch als übereinstimmend sowohl mit den Ansichten der früheren Philosophen als mit der Wahrheit gelten. Denn diese Tätigkeit ist zunächst die höchste und vorzüglichste aller unserer Tätigkeiten, wie auch die denkende Vernunft unter allen uns innewohnenden Kräften und die Dinge, mit denen diese Vernunft sich betätigt, die höchsten und vorzüglichsten sind. Ferner ist sie die anhaltendste. Denn eines anhaltenden, denkenden Betrachtens sind wir in weit höherem Grade fähig als irgendeines anhaltenden Tuns. Anderes macht uns müde, sagt er, betrachten nicht. Na, das so stimmt.
Ja, man kann sich schon gut selbst vergessen im Kino.
Kann man schon, ja, ja. Aber er sagt, in dieser reinen, im reinen Philosophieren, im Ding, ja, ja, nee, es ist wirklich wahr, die Zeit steht einfach oder sie ist weg und hinterher merkt man sich, wie viel ist eigentlich vergangen. Das ist schon wahr. So die Simone Weil, die da 2 Stunden in den Offizien stand vor einem Bild, nicht? 2,5 und einfach, Zeit war einfach vergessen und weg. Also das ist das Fundamentalste und Höchste, was es eigentlich geben kann. Die Schau, ja, sagen wir, die Meditation, die Kontemplation des Höchsten. Und das stellen sich dann auch die christlichen Lehrer als den Himmel vor. Diese Erfülltheit, dieses Hingerissensein von etwas, was dort da ist. Und deswegen, wenn Sie umblättern, sein 15, wo da oben sagt, ein solches Leben dürfte doch ein höheres sein, als dem Menschen als solchem beschieden ist. Denn ein solches Leben wird er nicht leben können, insofern und weil er Mensch ist, sondern nur insofern etwas Göttliches in ihm vorhanden ist. Pascal wird dann sagen, der Mensch übersteigt den Menschen um ein Unendliches. Nicht, dass dieser Schritt hineingehört. Und in dem Maße, in welchem dieses über den Menschen als ein zusammengesetztes Wesen überwiegt, im selben Maß wird eben auch die Tätigkeit hervorragen. Und dann wären wir das, was wir sind in dieser Form. Das ist das Äußerste, was der Mensch kann. In dieser Form kann man dann leben, wenn man eben in der Anschauung der Wahrheit ist. Dass das hier eigentlich gegeben wäre. Und darum soll der Mensch sich nicht sein eigenes Leben, sondern eben dieses Leben, was eigentlich nochmal über ihn hinausreicht, nicht? Weil er über sich hinausreicht, in diesem Entzücken Anteil an der Gottheit. Die Leute werden dann später, nennen die das Enthusiasmus, nicht? Das heißt also, dass Gott in mir ist. Das ist eigentlich die Dimension, auf die es dann zuläuft. Und das ist dann wirklich das Glück, also die Hingerissenheit, könnte man sagen. Ja, in dem Sinn wünsche ich Ihnen ein glückliches Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr. Dann sehen wir uns wieder am 9., das ist dann schon das letzte Mal, weil es also ja, nur die Anzeige gibt, da hatte ich nochmal hingeschrieben, die Daten für den Sommer, weil ich da gefragt worden bin, falls sich das jemand notieren möchte, da lesen wir dann einfach weiter dann. Aber erstmal sehen wir uns ja im neuen Jahr dann noch. Dankeschön.